Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich habe heute mal wieder Gäste mitgebracht, und zwar einerseits den Stefan Grassmann von Zülke, mit dem wir aktuell ja eine kleine Kooperation fahren. Zuerst da mal schon mal hallo Stefan.
Hallo Manuel.
Und wir haben auch noch einen Gast dabei, den Peter Großkopf, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Der darf sich dann natürlich bis zum geht nicht mehr zu Wort melden und ganz viel erzählen von seinem Vorhaben. Wir freuen uns sehr, dass diese heutige Runde stattfindet zu einem ganz spannenden Thema, zu einem neuen Vorhaben von Peter und Kollegen, eben eine DeFi-Bank zu gründen, beziehungsweise eine Bank, die ja irgendwas mit Blockchain macht. Und ich glaube, da werden wir nochmal tiefer eintauchen, was genau das ist. Aber bevor wir da tiefer reintauchen und auch Peter mit in die Runde nehmen, Stefan, vielleicht die Frage an dich. Du hattest ja die Idee, warum sollten wir mit Peter sprechen? Und du hattest die Idee, den Peter mit reinzunehmen. Also die Frage ist, warum sollten wir denn mit Peter sprechen? Wie sind wir denn darauf denn gekommen? Und warum sollten wir eben insbesondere im Bereich Institutional DeFi sprechen?
Ja, ich meine, den Peter, den kennen ja, glaube ich, die meisten Zuhörer auf die ein oder andere Art und Weise. Unverkennbar an seiner roten Kappe, auf vielen Konferenzen aktiv, politisch sehr, sehr motiviert, ständig da am Finanzministerium anzutreffen, habe ich so den Eindruck. Und wir kennen uns schon eine Weile. Ich glaube, ich kenne Peter besser als er mich, aber sind uns auf verschiedenen Ebenen öfters mal über den Weg gelaufen. Und ich hatte dann eben im Februar das Vergnügen, auf Frankfurt Digital Finance ein Panel zum Thema Institutional DeFi zu moderieren und durfte da auch Gäste zusammenstellen. Und da kam mir der Peter so als einer der ersten in den Kopf. Einerseits dank seiner Historie, andererseits natürlich aufgrund seiner Aktivitäten mit der Ultimate App. Ist er sehr, sehr aktiv im DeFi-Umfeld. Und ja, und Peter hat dankenswerterweise relativ spontan zugesagt. Und da habe ich gedacht, nachdem dieses Panel auch sehr, sehr gut lief, wieso ihn nicht hier nochmal einladen in dieser Runde im Podcast.
Und natürlich hat Peter einen ganz besonderen Hintergrund. Er hat die Solaris Bank gegründet, dann die Ultimate Wallet gegründet mit einer Lösung, über die wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen, aber hat jetzt eben noch mehr vor, und zwar eine zweite Bank zu gründen. Und da freuen wir uns natürlich sehr, Peter, dich dabei zu haben, und jetzt auch die offizielle Begrüßung an dich. Hallo in die Runde und schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
Super, Peter, vielleicht fängst du mal noch an, dich selbst vorzustellen. Erzähl doch mal ein bisschen, wo ist dein Background, wo kommt dein Wissen eigentlich her und natürlich, was sind deine aktuellen Ambitionen?
Ja, die Vorstellung wird immer länger mit jedem Jahr. Und wie auch gerade so jedes Jahr in der Blockchain-Welt sind ja irgendwie auch nochmal mehrere, so wie Hundejahre. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Engineering, also Softwareentwicklung gemacht, also auch mein Studium damit querfinanziert. Und die Projekte sind größer geworden und daraus entstand dann meine erste Selbstständigkeit, also quasi gebootstrapped, wie man das heutzutage im Startup-Jargon nennt. Und wollte dann halt vor einigen Jahren, also jetzt sind es glaube ich auch knapp 10 Jahre schon, meinen Tapetenwechsel machen und bin dann nach Berlin gezogen. Also aus der Heimat NRW, also Düsseldorf und Münster, dann halt eben mal halt drüber ins turbulente Berlin, wo er doch irgendwie relativ viel techmäßig halt auch irgendwie damals schon unterwegs war. Und bin dann halt irgendwie eigentlich, muss man schon fast sagen, so in diese ganze Fintech- und Finanzwelt reingeschlittert, weil ich halt bei einem Company Builder angefangen habe zu arbeiten als Gruppen-CTO. Und die haben halt irgendwie plus minus um die Zeit, wo ich da angefangen habe, angefangen, sich halt eben halt mit Fintech, also mit FinLeap, also dem Company Builder, dann halt eben auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass mein Team unterstützt hat, Startups in dem Bereich halt mitzubauen, also zu bootstrappen, das war so mein erster Schritt da rein. Und als dann die Möglichkeit bestand, in der Solaris Bank anzuheuern und dort eben dann halt mitzuhelfen, wirklich halt wie von der Pike aufzubauen, das war dann so wirklich dann halt so richtig mein Sprung ins kalte Wasser. Deswegen halt so zu dieser Frage, wo komme ich her? Also ich glaube, ich wichtig mitzunehmen, ich habe keinen Finanz-Background, ich habe mich da quasi reingearbeitet, aber das da drin liegt, glaube ich, halt auch die Stärke wiederum. Hat mir bei als Techie will man ja immer alles genau verstehen. Also wo kommt die Anforderung her? Ah ja, okay, halt aus einem Gesetzestext oder halt irgendwie aus einem bestimmten Regelwerk. Warum ist das so? Was steckt halt dahinter? Was wird bezweckt? Irgendwie und vor allem dann halt eben eine technische Implementierung zu finden. Das war halt eigentlich so das, was mich, würde ich halt sagen, über die letzten Jahre einfach ausgezeichnet hat, Dinge verstehen, die Regulatorik zu verstehen und sie dann halt eben umzusetzen. Und als dann so das Thema Blockchain dann an mir vorbeiflog im Jahr 2016, hat mich das natürlich fasziniert, einfach unter dieser Fragestellung Bank in der eigenen Hosentasche. potenziell disruptive. Natürlich hatten wir für einen Player in dem Space. Deswegen wollte ich das dann halt eben besser verstehen und wurde dann halt irgendwie einfach reingesogen. Bin dann zwischenzeitlich bei der Börse Stuttgart gewesen, habe dort den Digital Exchange mit aufgebaut in der Geschäftsführung. Das war dann sozusagen von TradFi nach CeFi und vor 2,5 Jahren dann eben Unstoppable Finance mit der Mission, DeFi zur Masse zu bringen, gestartet und insofern dann die Transition vollendet von TradFi über CeFi nach DeFi.
Ja, spannende Reise. Und ich muss wirklich mal betonen, dass du schon was Besonderes in dieser Szene bist, aus meiner Sicht. Ja, Techie by heart, aber gleichzeitig mit diesem Fable, seriöse Anwendungen zu schreiben. Ich glaube, das wird heute noch in dem Podcast öfters mal zur Geltung kommen. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich es immer wieder genieße, mit dir zu diskutieren über Dinge. Wie geht das reguliert auf eine moderne, neue Art und Weise? Und trotzdem im Sinne der Nutzer. Und wir reden ja gerne heute über Institutional DeFi, aber ich bin ja überzeugt, dass auch der Retail-Kunde ganz stark von solchen Ansätzen, wie du sie treibst, lieber Peter, profitieren kann, weil wir wollen ja alle mit seriösen Playern zu tun haben.
Genau, ich meine, es ist interessant, dass du das so sagst, so als reguliert gleich seriös. Für mich persönlich ist das Wort reguliert halt eigentlich halt noch ein bisschen facettenreicher und also eigentlich hat auch dann wirklich auch nochmal so ein Bestandteil dieser Reise halt auch geworden, insbesondere jetzt mit dem Blick auf DeFi, weil wir uns natürlich eben damit auseinandergesetzt haben, DeFi zur Masse, was fehlt denn dafür eigentlich? Ja, und also halt, was fehlt halt noch, also in dem doch aktuell sehr auch Retail-getriebenen DeFi, so dass halt irgendwie unsere Verwandten, halt irgendwie die, sag ich mal, weniger technisch, weniger Finanz geprägten Freunde und Familienmitglieder von uns, dass die das nutzen können. Und ich glaube, da hatten wir da gibt es halt eine ganze Menge Faktoren, die, glaube ich, die aktuelle oder die DeFi-Welt heutzutage nicht so gerne hört, ja, also halt irgendwie einfach so eine Vertrauensbasis zu schaffen, halt auch zum Beispiel halt irgendwie dadurch, dass man weiß, wer steckt halt dahinter, wer ist die Counterparty und irgendwie welche Verantwortung wird übernommen. Und ich meine, DeFi-Regulierung bietet natürlich so bestimmte Rahmenwerke, denen man sich bedienen kann, wenngleich muss man sich halt auch wieder vor Augen führen, da wurden halt sehr, sehr viele Regelwerke so aus diesem Blickwinkel des Centralized Finance geschrieben. Ja, so halt irgendwie, da ist halt ein Anbieter und der sitzt irgendwo und in einem bestimmten Land und der ist dann auch nach bestimmten Regeln reguliert irgendwie und ich weiß halt, wo ich halt nachfragen kann und wo ich die Regeln enforcen kann. Und das ist natürlich im DeFi-Space nicht so einfach, ja, weil es halt einfach irgendwie mehr Akteure gibt, die Infrastruktur teilweise halt auch eine andere ist, weil auch teilweise bisschen weniger Kontrolle da ist, als man das halt aus der traditionellen Welt kennt. Und ich glaube, so diesen Spagat zu machen, das hat mich dann auch motiviert, dann halt eben mich intensiv halt in Politik und Co. auch zu engagieren, weil die Wahrheit in meinen Augen halt einfach in der Mitte liegt. Ja, so halt irgendwie, man muss sich bestimmten Regeln und den Ideen bedienen, aber das Ganze halt eben halt auf die Technologie mappen, damit halt etwas rauskommt, was dann halt auch in 10, 15, 20 Jahren noch zeitgemäß ist.
Sehr spannend. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz umreißen, wen ihr als Kunden jetzt adressiert mit der neuen DeFi Bank, die ihr damit Unstoppable Finance auf die Beine stellt?
Genau, also halt für uns ist jetzt ist eben halt wichtig gewesen, also halt jetzt auch in dieser Transition, also ich meine, wir haben halt mit Ultimate halt das drittmeist genutzte Solana Wallet gebaut und ich meine, ihr wisst ja auch, Solana hat einen aktuellen ziemlichen Höhenflug hinter sich. Und gehört ja irgendwo so auch so zu den Layer One Technologien, die, glaube ich, halt wie auch irgendwo zukunftsweisend sind, wenn sie nicht gerade down sind. aber halt irgendwie ansonsten, glaube ich, halt irgendwie so zu den wirklich ernstzunehmenden Playern irgendwie in dem ganzen Bereich halt irgendwie von den Public Permissionless Blockchains. Aber wir haben uns halt eben halt auch aktiv gefragt, also wo geht die Reise wirklich langfristig hin? Bei mir hat dann halt auch so eine gewisse Frustration eingesetzt, muss ich halt ehrlich zugestehen, dass halt gefühlt sich so in Politik und in Public Policy Making eine ganze Menge bewegt hat. Also hatten wir auch, dass man versucht hat, sich mit den dezentralen Konzepten wirklich auch richtig auseinanderzusetzen und die zu verstehen. Aber so die Industrie irgendwo immer noch so auf ihrem Punkt steht, irgendwie, wo sie halt irgendwie vor 2, 3 Jahren halt auch noch stand. Und in meinen Augen bedarf es halt irgendwo, dass halt irgendwie so jeder einen Schritt nach vorne geht. Also es gibt halt so bestimmte Mantras, also halt irgendwie, dass DeFi quasi KYC-los bleiben kann, glaube ich einfach langfristig nicht. Das ist halt irgendwie, es ist einfach komplett unrealistisch. Dementsprechend ist halt irgendwo meine Einstellung da immer, wenn das halt sowieso kommt, dann muss ich es mitgestalten. Ja, so damit ich halt irgendwie eine kapable Lösung finde. Also halt irgendwie Schlagwörter hier, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist wahrscheinlich halt auch eine Folge für sich selbst. Das sind eben so Self-Sovereign Identity, digitale Identität, eben so dieser W3C, Digital Identity Standard und so weiter. So, da lässt sich halt eine ganze Menge machen. Das lässt sich auch richtig schön und ich würde sagen jetzt einfach mal sexy machen. Also halt irgendwie mit Zero Knowledge Proofs und eben diesen ganzen kryptografischen Konzepten. Also da könnte potenziell halt einfach eine ganz andere User Experience rauskommen, halt irgendwie deutlich mehr non-custodial als das, was man so aus der traditionellen Bankenwelt kennt, aber eben halt so das Beste aus allen Welten. Aber ich glaube, so diese Einsicht und diese Einkehr, die passiert halt nur sehr langsam und das hat mich einfach frustriert. Und dann haben wir uns halt eben halt angeschaut, was gibt es jetzt für Opportunities? Also halt die Mika ist natürlich eine wahnsinnige Opportunity, haben uns dann damit auseinandergesetzt, was man da machen kann, sind halt als erstes beim Thema Stablecoins hängen geblieben, halt irgendwie eigentlich so in meinen Augen so das Real-World-Asset, was aktuell auf Public Blockchains gebracht wird, was als allererstes auch den Mainstream erreichen kann, hatte mir, weil ich so ein tokenisiertes E-Geld nach Mika im Prinzip auch in irgendwelche Web2-Anwendungen, auch in irgendwelche Fintechs integrieren könnte und der Nutzer bekommt gar nicht mit, dass hier das Geld irgendwie auf einem alternativen Kanal zirkuliert. Also da ist in meinen Augen eine super spannende Entwicklung. Haben erst überlegt, selber ein Stablecoin rauszugeben und sind dann beim Konzept gelandet, wo wir eine Bank aufbauen wollen, die als Backend für unter anderem Stablecoin-Provider funktioniert. Also sprich, man braucht halt eben multiple Bankenpartner und wir wollen halt eben halt einen Bankenpartner aufbauen, der technologisch sich halt eben sehr stark einfach daran orientiert, was die Kunden machen. Und das ist halt eben in unserem Fall halt eben sehr, sehr stark intern das Thema Blockchain auch technologisch als Backbone zu nutzen und quasi halt eine komplett native, Blockchain-native Bank aufzubauen.
Das heißt, von dem Wallet-Ansatz von Unstoppable mit der Ultimate Wallet, die ja eher einen Retail-Fokus hat, geht ihr jetzt eher in den B2B-Bereich und stellt also eine Bank bereit, die im Background agiert, die also hier Rails zur Verfügung stellt, die genutzt werden können. Kommen wir gleich, glaube ich, nochmal darauf zu, welche unterschiedlichen Produkte ihr da baut. Du hast ja jetzt eins schon erwähnt, zum Beispiel eben die Custody-Bank für Gelder von Stablecoin-Emittenten zu werden. Sehr, sehr spannend. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir noch tiefer in die Produktwelt abtauchen, lass uns auch nochmal über den regulatorischen Rahmenwerk sprechen. Und du hast es ja schon erwähnt. Also es gibt jetzt Mika, es gibt andere Entwicklungen, wo du sagst, du glaubst nicht daran, dass es zum Beispiel ein KYC-loses DeFi geben wird. Vielleicht da nochmal, um den Rahmen zu setzen sozusagen. Was siehst du aktuell für Entwicklungen im regulatorischen Bereich? Siehst du dir da eher Wind in den Rücken blasen, der euch befähigt, neue Produkte zu bauen? Oder siehst du da eher Wind, der euch entgegenweht? Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, dass Decentralized Finance ja eigentlich auf permissionless Infrastrukturen gebaut wird. Und der meiste oder die meisten Use Cases ja aktuell eben auf KYC-losen Produkten aufbauen, ja. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, was so da deine Sicht ist, was wir da so im Bereich sehen und wie das euch helfen oder auch behindern kann, Produkte umzusetzen.
Ja, also es ist jetzt natürlich, die Frage lässt sich nicht kurz beantworten, sage ich jetzt mal schon mal vorneweg, weil es halt sehr facettenreich ist, ja. Ich meine, ich persönlich finde natürlich, was halt auch heutzutage im DeFi-Bereich läuft, höchstgradig spannend. Also nicht nur als Technologe, sondern halt eben halt irgendwie auch, sag ich mal, wie es gedacht ist. Also ich sage halt immer, PSD2 und Open Banking quasi eingebaut, ja, in den Infrastruktur-Layer. Also ich brauche nicht irgendwelche Standards und irgendwelche APIs, irgendwie, um meine Kundendaten vom Konto ziehen zu können, um mich damit dann einzuloggen und so weiter. Es ist halt einfach da. Es ist einfach interoperabel. Ich connecte mein Wallet mit einer Finanzdienstleistung, die in Form von einem Smart Contract angeboten wird. Und ich sehe sofort, aha, ich bin damit connected, ich kann diese Connection auch entziehen, halt mir, wenn ich das nicht mehr nutzen möchte. Es ist halt einfach alles kinderleicht und es ist halt eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, also und halt auch mit so ein bisschen aus dem Bankenbereich kommt, eigentlich genauso, wie es sein sollte. Ich will halt eigentlich irgendwie mein Bankkonto nehmen und ich klemme das halt irgendwo dran. Ja, ich will nicht irgendwie mit jedem Fintech irgendwie 100 neue Bankkonten aufmachen, ich will nicht 20 Karten haben und so weiter. Also eigentlich würde ich heutzutage einfach so ein Konto haben, das hänge ich halt einfach rein, dann wird davon gesettelt, also wir werden halt irgendwie Trades gemacht, da werden halt irgendwie, wird irgendwie Geld angelegt, da werden Zinsen verdient, da werden halt irgendwelche Yield-Protokolle verwendet irgendwie und darüber irgendwie Zins generiert und wenn ich es nicht mehr nutzen möchte, dann wird einfach der Access entzogen und ich mache irgendwas anderes. Also ich finde, das ist also technologisch, das ist halt grandios. Die Problematik, die ich halt einfach sehe mit dem heutzutage DeFi, ist halt einfach, dass es halt in meinen Augen sehr, sehr schwer ist, diesen Sprung halt irgendwie quasi zur nächsten Zielgruppe zu schaffen. Ja, also halt irgendwie einfach so eigentlich so die Leute, die halt vielleicht auch wirklich dann halt irgendwie Signifikantes, Erspartes da irgendwie reinlegen wollen, die halt irgendwo mehr Sicherheit brauchen und wer steckt dahinter, wie nach welchem, also wenn jetzt irgendwas technologisch da kaputt geht, irgendwie unter welchem Gerichtsstandort irgendwie wird dann halt irgendwie, kann ich dann halt irgendwie meine Rechte irgendwie einklagen, ja, also ich meine, das ist halt, die Welt funktioniert leider so, ja, also halt irgendwie das halt irgendwie, wenn irgendwas schief geht, dann gibt's halt auch irgendwen, der dafür irgendwie gerade steht irgendwie und dann entscheiden halt irgendwie Gerichte halt irgendwie am Ende. Und ich habe halt irgendwie einfach so das Gefühl, dass so die DeFi-Welt sich halt irgendwie mit so der Anonymität hinter Protokollen und halt irgendwie auch so dieser Obfuscation und so weiter halt irgendwo so ein bisschen dieser Realität entzieht. Ja, und halten wir uns und deswegen haben wir dann eben halt hin und her überlegt, also glauben wir, dass jetzt halt irgendwie DeFi irgendwie in 5 Jahren halt so groß ist wie Trade Republic heute. Also kann noch mehr Gründe aufzählen, das wird, glaube ich, auch wieder den Rahmen sprengen, aber ich bin da einfach pessimistisch. Und das ein weiterer Grund ist halt eben, dass natürlich halt immer mehr Regulatorik halt auf den Plan kommt. Also halt wie mit der Mika gibt es halt eben halt auch so indirekte Effekte in DeFi rein, die wir noch gar nicht so richtig erkennen können. Also sehr viel DeFi ist halt auch deutlich zentralisierter, als manche halt irgendwie glauben. Ja, also das ist halt eben halt auch leider eine Wahrheit. Ja, und das wissen halt auch viele aus dem Space. Und insofern glaube ich halt eben so, Mika läutet es halt irgendwie schon ein und DeFi wird sicherlich halt auch irgendwann halt irgendwie Regulatorik finden. Die Community bringt sich halt irgendwie nur sehr wenig ein und deswegen glaube ich halt einfach, muss man eher so aus der anderen Richtung kommen und versuchen halt eben, sag ich mal, die Konzepte umzusetzen. Und das ist halt eben der Anknüpfungspunkt gewesen für uns, jetzt eben so dieses Bankenprojekt zu starten, also sozusagen so aus der vollen Regulatorik raus. Ja, also halt irgendwie Banken werden halt in Zukunft nicht weggehen, weil das ist halt einfach eine Rolle. Ja, so diese Rolle Bank, die wird es halt auch in 15, 20, 200 Jahren geben, halt irgendwie vielleicht halt irgendwie anders ausgeprägt, als es heute der Fall ist. Und insofern glaube ich halt, dass diese Rolle Bank einfach fort existieren wird. Und in meinen Augen vor allem da hat Vorteile, hat, wo es darum geht, hat jede Form von digitalem Geld zu unterstützen. Hat mir bei Stablecoin sicherlich hat eine sehr interessante neue Form, aktuell eben in dieser DeFi und Kryptowelt zu Hause, aber auch normales Fiat-Geld ist digital oder es gibt auch irgendwann die Wholesale-CBDCs, die Retail-CBDCs und natürlich auch tokenisierte Einlagen und so weiter. Also da glaube ich, laufen halt in der Zukunft halt eben halt irgendwie alle diese verschiedenen digitalen Geldformen vor allem halt eben halt bei Banken zusammen. Und das ist in meinen Augen die Opportunity, jetzt halt hier halt eben halt ein Institut aufzubauen, was halt das einfach komplett versteht, wie digitales Geld funktioniert, was aber auch versteht, dass es halt eben heute schon viele verschiedene digitale Formen von Geld gibt, aber auch morgen halt irgendwie immer noch irgendwie viele parallel geben wird in verschiedenen Verticals. Und es halt einfach eben darum geht, halt irgendwie einen sozusagen einen Hub zu bauen, wo halt einfach eben sich halt diese verschiedenen Formen von Geld einfach auch treffen können und vielleicht halt irgendwie auch von der einen in die andere Form konvertieren und irgendwie technologisch dann halt eben zwischen Netzwerken dann halt eben weitergegeben werden. Und das, sag ich mal, eben halt auch so mit diesem langfristigen Blick, es wird tendenziell mehr Regulatorik geben, es braucht halt eben halt irgendwie so einen Brückenkopf in der Bankenwelt und deswegen wollen wir den halt eben bauen.
Und nochmal auf die zwei Stichpunkte Permissionless-Architektur, darüber hatten wir ja schon viel gesprochen und auch das Thema bei DeFi spielt es ja eine große Rolle, Non-Custodial Wallets. Wie blickt ihr da drauf und seht ihr da auch eine Möglichkeit für euch aktiv zu werden? Wir wissen es ja zum Beispiel aus Amerika, da weht einem ja recht viel Wind entgegen als Bank, was zum Beispiel Permissionless Protokolle angeht, da heißt es, nee, also Public Permissionless Blockchains dürfen Banken eigentlich überhaupt nicht anfassen. Und das ganze Thema Non-Custodial Wallet ist natürlich unter Beschuss. Da kommt die Travel Rule mit rein, da müssen Checks gemacht werden, wer denn überhaupt dahinter steckt. Aber das ist ja so das Backbone von DeFi, sage ich mal, ja, so von Decentralized Finance, offene Protokolle und Non-Custodial Wallets auf Permissionless Protokollen. Wie siehst du da die Möglichkeit, jetzt sage ich mal, im Sinne einer DeFi-Bank, DeFi Bank was aufzusetzen, aufzubauen. Wollt ihr euch da diesen Hürden stellen oder sagt ihr, naja, wir fangen jetzt erstmal an, wie zum Beispiel so eine JP Morgan, die auf einer Private Blockchain was baut und dann da irgendwie Konten anbietet, was jetzt auch nicht non-custodial ist, sondern einfach bei denen ein Konto ist, was die führen. Wie blickst du da drauf und was habt ihr da vor, einfach auf Basis des regulatorischen Rahmenwerkes?
Ja, ich glaube einfach, diese Definition von DeFi, die müsste man halt eben halt auch mal anfassen, ja, weil ich glaube, es gibt so die öffentlich-rechtliche Definition von DeFi, würde ich mal sagen. Es gibt aber auch meine Definition. Und meine Definition ist halt in eine etwas andere, weil ich halt einfach in so DeFi einfach eben diese Dezentralisierung von Wertschöpfungsketten im Finanzbereich sehe. Ja, also halt irgendwie im, sag ich mal, Kryptosprech sind es die Money-Legos. Also halt irgendwie, ich habe da irgendwie den Exchange und ich habe da irgendwie die Landing-Plattform und ich muss hin und wieder mal Collaterals liquidieren. Halt irgendwie, da bin ich halt irgendwie Dex an. Die Dex weiß gar nicht, dass das Landing-Protokoll halt irgendwie den Dex benutzt, weil das halt einfach alles öffentliche Schnittstellen sind. Also diese Legos liegen quasi rum öffentlich und jeder kann damit was machen. Und dadurch entstehen natürlich auch unfassbare Volumina, die dann jetzt über so einen Uniswap und Co. drüber laufen, hatten wir einfach, weil das halt irgendwie zum kleinen Teil Retail-User basiert ist, aber eben auch zu einem großen Teil quasi, ich nenne es jetzt einfach mal institutionell ist, weil dort halt eben verschiedene Protokolle und halt andere Player halt eben diese Smart Contracts, also diese Public APIs, diese öffentlichen Schnittstellen nutzen. Und ich finde, das ist die Secret Power in meinen Augen halt von DeFi. Und wenn man diese Definition zugrunde legt, dann kann man das natürlich in meinen Augen halt auch einfach viel besser portieren, halt eben halt zwischen den Plattformen. Hatten wir, weil da spielt dann zum Beispiel jetzt halt erstmal diese Fragestellung, ist das public oder ist das private, halt erstmal keine so große Rolle. Ja, hatten wir, weil ich kann jetzt im Prinzip so diese interoperable Wertschöpfungskette halt eben sowohl auf einer public als auch auf einer private Chain aufbauen. In meinem Inneren ist nach wie vor eben so dieser Funken Hoffnung drin, dass sich halt mit die Public Permissionless Blockchains am Ende halt irgendwie durchsetzen, ja, so halt irgendwie, ich hoffe es, ja, weil ich halt irgendwie hoffe, dass so dieser ganze Web3-Blockchain-Space eine ähnliche Geschichte hinlegt wie das Internet, ja, das Internet hat sich so schnell verbreitet, weil es offen ist, ja, weil mit dieser ganze ISO-OSI-Stack offen ist, da kann jeder einen Router bauen, jeder einen Webserver programmieren, irgendwie ist alles Open Source, ich lade es runter und bin drin, ja, und das war einfach dann auch und so glaube ich, funktionieren halt im Prinzip auch Public Permissions Blockchains und deswegen sehen wir diese rasante Entwicklung. Nichtsdestotrotz muss man halt irgendwie realistisch sein, dass halt irgendwie, wenn man jetzt halt irgendwie die Regelwerke, den Banken folgen müssen zum Beispiel, halt irgendwie an Public Permissionless Blockchains dranlegt, dann gibt es da halt irgendwie einfach ein paar, ja, Problemchen. Also halt irgendwie einfach zum Beispiel diese Tatsache, dass die, sag ich mal, Dezentralität des Internets halt wie bei Blockchains halt irgendwie nicht so stark vorhanden ist. Ja, so halt irgendwie, da sind halt irgendwie die Stakeholder-Gruppen schon deutlich zentralisierter. Also da gibt es irgendwo halt irgendwie auch irgendwelche OGs, irgendwie die halt einen gewissen Einfluss halt eben hatten wir auch auf Protokolle, Layer 1, Layer 2, Infrastruktur nehmen können. Und das ist halt einfach ein Risiko für ein Institut, wenn man halt irgendwie nicht weiß, okay, ist die Governance gesichert, irgendwie kann ich davon ausgehen, dass halt irgendwie die tatsächlich halt irgendwie immer geradeaus fahren und nicht halt irgendwann mal rechts, links irgendwie abbiegen und halt irgendwas machen, so dass ich halt komplett meine Infrastruktur wechseln muss. Und halt wir an dieser Stelle setzen jetzt halt eben zum Beispiel vom Basel Committee for Banking Supervision, also BCBS, als auch eben jetzt verschiedene Papiere an, wie die halt zumindest diesen Punkt aufbringen, muss man Risikoaufschläge berechnen, wenn Banken jetzt Public Permissionless Blockchains nutzen. Ich meine, ihr habt das wahrscheinlich halt auch gesehen, ich habe mich dazu halt irgendwie auch jetzt mehrfach öffentlich geäußert und finde das eigentlich nicht in Ordnung, ja, weil, glaube ich, halt irgendwie Risiken auf operational oder auf operativer Ebene sich deutlich mitigieren lassen würden, ja, und ich halt irgendwie auch so ein bisschen Sorge habe, dass jetzt halt hier die Technologie halt so ein bisschen in Geiselhaft genommen wird, irgendwie da, also weil sie, sag ich mal, etwas unorthodox ist und halt irgendwie auch, sag ich mal, bestimmte Akteure in diesem Space halt irgendwie ein bisschen unorthodox sind jetzt im Vergleich zur klassischen Finanzindustrie. Aber man muss es jetzt halt einfach erstmal so nehmen, wie es halt wieder steht. Also halt irgendwie, dass halt permissionless Blockchains schwierig werden kann. Deswegen ist es halt eben halt irgendwie unser Unterfangen jetzt eben auch einen Ansatz zu wählen, wo wir natürlich halt erstmal operativ werden können. Ja, so halt eben, dass wir halt eine Infrastruktur wählen, auf der wir anfangen können, aber halt eben uns nach wie vor langfristig eben diese Motivation weitertreibt, versuchen halt hier eine Technologie zu entwickeln, zu lancieren, zu benutzen, die halt am Ende so permissionless ist, wie wir es irgendwie nur einrichten können.
Peter, Frage dazu, würde es uns nicht in der ganzen Diskussion extrem helfen, wenn wir die Infrastrukturebene von der Applikationsebene ein bisschen trennen, was diese Diskussion angeht? Weil wir diskutieren ja alles immer durcheinander, weil du sprichst jetzt über permissionless oder permissioned Blockchain Infrastrukturebene, die der Regulator da ja auch im Visier hat. Ich glaube, da sehen viele der Beteiligten, viele Menschen, die ich zuletzt auch interviewt habe, sehen da ganz große Vorteile, wenn permissionless Infrastruktur erlaubt wäre, wohingegen auf einer Applikationsebene, glaube ich, auch relativ viele okay damit sind, permission zu sein, oder zumindest zu wissen, mit wem man es zu tun hat, und zwar beidseitig. Also ich glaube, man redet oft darüber, über die Wallets, dass jeder wissen will, mit welchem Nutzer er es zu tun haben will, natürlich wegen AML-Geschichten. Ich als DeFi-User wäre manchmal auch ganz froh zu wissen, mit wem ich es da auf der Service-Seite zu tun habe. Also ich glaube, die Diskussion auf der Applikationsebene ist gar nicht so kontrovers, würde ich behaupten. Was die Grundlageninfrastruktur angeht, bin ich da kritischer. Da sage ich, der Regulator hat vielleicht noch nicht im Detail so ganz verstanden, worauf das hinausläuft. Also im Moment sicher hat man noch Zentralisierungsrisiken, aber man könnte ja eventuell als Regulator auch darauf hinwirken, dass wir da noch dezentraler werden in der Basisinfrastruktur. Oder sehe ich das zu naiv? Wie ist dein Take?
Nee, das ist schon eine sehr richtige Blickweise. Also erstmal zu den Applikationen selber. Also das habe ich auch schon vor etlichen Jahren, hatten wir mal in einem Twitter-Thread hat auch mal schon mal beschrieben, also hatten wir, was eigentlich passieren müsste, hatten wir, um DeFi zu regulieren, hatten wir damit sozusagen Mama und Papa, hatten wir auch nutzen können. Und das sozusagen mit gutem Gewissen. Und da hatte ich zum Beispiel auch so einen Punkt genannt, also wenn es jetzt wie quasi so eine Art digitale Genossenschaft irgendwie gäbe, so on-chain, ja, so hatten wir, wo im Prinzip halt eigentlich das, was eine DAO ist, als richtig, also als anerkannte Rechtsform, ja, so halt wie neben GmbH und Genossenschaft, dann halt eben sozusagen so eine digitale Genossenschaft, die halt irgendwie Stakeholder schafft, halt irgendwie in Tokenanzahl und irgendwie Governance Rights, also eigentlich das die komplette Klaviatur, dann halt einfach eben halt auf eine rechtliche Basis hebt. Das würde zum Beispiel schon einen riesengroßen Unterschied machen, weil dann weiß ich, wo sitzt das Ding, wie wäre es da haftbar, wie wer trifft da die Entscheidungen, wie wer sind die Beneficial Owner dahinter. Also halt so ein System aus so einer digitalen juristischen Person und dann halt eben Stakeholdern in Form von Wallet mit digitaler Identität irgendwie für das Non-Custodial Wallet selber. Ich glaube, das wäre so, sorry für die Ausdrucksweise, das fände ich halt richtig geil. Ja, das ist in meinen Augen so ein richtiger guter Kompromiss, hatten wir aus beiden Welten, wenn halt irgendwie die Identität und die Daten dann irgendwie self-sovereign und dann halt eben halt wir auch, man sozusagen diese ganze Klaviatur von Kryptographie dafür benutzt hat, eben um entsprechende Proofs zu generieren. Also ich glaube, da glaube ich halt irgendwie tatsächlich halt irgendwie als Technologe und halt auch als Mensch, das würde zu einer besseren Welt führen, ja. Und da hätten, dann beißen sich halt irgendwie Linus Torvalds und Co. halt auch irgendwie so ein bisschen hintenrum in den Arsch, dass halt das nicht vor 30 Jahren schon gegeben hat, ja, weil dann hätten wahrscheinlich halt auch die ganzen Open Source Projekte aus dem Web 1 oder aus dem Web 0.1 oder wie auch immer, sich vielleicht halt auch anders monetarisiert, ne. Und, deswegen, das ist sozusagen so Applikationsebene. Ich glaube, da gäbe es halt irgendwie so ein paar, also ich glaube, da gäbe es halt irgendwie einen Kompromiss in der Mitte, der wie niemandem wehtun würde, aber der halt irgendwie, also Decentralized Finance halt einfach massiv nach vorne bringen würde. Mit der Infrastruktur, das ist irgendwie so ein, sag ich mal, so ein Problem, was halt irgendwie auch gefühlt hat, erst vor einem Jahr oder so halt irgendwie erst so richtig aufgekommen ist. Aber glaube ich, die Diskussion findet jetzt eigentlich erst so in diesem Jahr statt, irgendwie zumindest meiner Wahrnehmung nach. Weil es ging irgendwie so los mit so diesen OFAC Blockgenerierung halten wir und hatten wir Einflussnahme auf Blöcke und so weiter, was in meinen Augen halt irgendwie schon so eine Art Zensur irgendwie schon ist, und ich würde so ein Wort wie nie leichtfertig in den Mund nehmen, und das wisst ihr auch. Aber für mich ist das halt irgendwie eigentlich so ähnlich, wie wenn halt irgendwie China irgendwie die Internetknoten irgendwie kontrolliert irgendwie und da sagt, was durch darf und was nicht. Also ich finde, so die Infrastruktur selber sollte halt eigentlich halt erstmal neutral sein. Halt irgendwie, weil nicht jede Blockchain-Transaktion, die gemacht wird, hängt halt in irgendeiner Form mit Finanzdienstleistungen zusammen. Ja, das ist halt einfach ein Riesenquatsch, halt die Infrastruktur halt irgendwie zu regulieren, wenn das da halt nicht irgendwie alles halt irgendwie regulierte irgendwie Transaktionen sind. Halt irgendwie, weil ansonsten müssten wir, das ist sozusagen der nächste irgendwie hinkende Vergleich, ja. Ansonsten, warum hat man dann halt nicht vor 20 Jahren die Hardwarehersteller von Laptops irgendwie dahin gepusht, irgendwie, dass sie halt irgendwie bestimmte Bilder oder irgendwas halt irgendwie auf der Festplatte schon irgendwie zensieren und so weiter. Ich meine, das ist halt die Hardware und die Infrastruktur ist halt einfach immer neutral. So, und das sollte halt irgendwie einfach beim Internet 1, 2, 3, Web 1, 2, 3, 4, 5 halt irgendwie einfach immer so bleiben. Aber das Problem mit jetzt halt irgendwie so diesen BCBS-Kommentaren und so weiter ist halt einfach ein anderes. Da geht es halt eben in meinen Augen um BCM, also Business Continuity Management. Also wer betreibt halt eben diese Infrastruktur? Es ist halt nicht AWS, ja, so halt irgendwie, wo ich halt einen Vertrag machen kann. Aber es ist halt eben halt so eine Gruppe von Leuten, die ich nicht kenne. Und jetzt gibt es da ein paar OGs, die halt irgendwie eine Richtung vorgeben können. Und da müssen sich halt eben dann halt irgendwie die Finanzunternehmen und die regulierten Unternehmen dann halt die Frage stellen, wie viel Einfluss habe ich halt da drauf? Was passiert, wenn die jetzt halt irgendwie links abbiegen? Da ist mein ganzes Investment futsch, irgendwie so, dann muss ich irgendwie umziehen und so. Und ich glaube halt, aus der Richtung kommt halt eben die Problematik. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, wenn es jetzt halt irgendwie eine Blockchain gäbe, die halt so dezentral ist, dass einfach jeder einen Stake da dran hat. Das ist halt irgendwie eigentlich, sage ich, nahezu volldemokratisch ist. Ja, also fast so volldemokratisch, wie das Internet eigentlich auch ist. Weil da kann jeder nämlich irgendwie Stakeholder werden. Und ich glaube, so diese Blockchain, die gibt's einfach noch nicht. Und ich glaube, wenn es die gäbe, dann wäre halt auch das Thema, das Kapitel Permissionless Blockchains, Permissionless Public Blockchains definitiv nicht geschlossen.
Anschlussfrage dazu. Jetzt gibt's ja auch Marktdynamik. BlackRock, großer Asset Manager der Welt, lanciert jetzt seinen Geldmarktfonds Biddle auf Public Ethereum. Denen ist diese Regel jetzt erstmal gerade egal. Welche Dynamik, glaubst du, kommt durch so einen Schritt in den Markt und in die Regulatorik?
Ich kenne jetzt deren Infrastruktur nicht aus dem Detail. Also halt irgendwie, vielleicht haben die ja dann auch nochmal so ein führendes System dahinter, irgendwie, was dann halt irgendwie eigentlich irgendwie regulatorisch quasi ausschlaggebend ist und die sag ich mal, der Token oder halt irgendwie die Struktur auf der Blockchain, dann halt irgendwie eher nur so eine Art digitaler Twin, halt irgendwie, der dran ist. Also das, dafür muss ich mir das halt noch weiter im Detail anschauen. Aber ich glaube, dass halt irgendwie wirklich so die Layer One halt auch die Layer One von den Finanzunternehmen ist. Dafür muss, glaube ich, halt irgendwie noch eine ganze Menge passieren. Aber ich meine, ich finde es natürlich super zu sehen, dass jetzt halt eben halt irgendwie, was BlackRock macht, was DBS macht. Das sind halt irgendwie einfach alles so die Schritte in die richtige Richtung. Auch, glaube ich, zu einer richtigen Zeit. Ich glaube, da können halt noch ein paar mehr mitziehen.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode. Ich versuche den Teil mal zusammenzufassen, so diesen regulatorischen Teil, was wir diskutiert haben, auch nochmal so ein bisschen zu übersetzen für unsere Hörer, was wir alles angesprochen haben. Also einerseits haben wir gesagt, es gibt das Problem von dezentralen Abwicklungssystemen, die möglicherweise gar nicht so dezentral sind, wie man das glaubt. Ja, das heißt, es bräuchte also sicherlich aus der Sicht des Regulators noch viel dezentralere Systeme, damit man hier wirklich sagen kann, hier gibt's niemanden zu regulieren und es ist auch de facto nicht möglich, dass die Infrastruktur mal down ist oder dass da eine Entwicklung sich entwickelt, die nicht Mainstream akzeptiert wurde, sozusagen von allen beteiligten Stakeholdern. Das ist, glaube ich, so einer der Gründe, die wir rausgearbeitet haben für zum Beispiel auch die Basel Accords, BCBS, hast du jetzt mehrfach angesprochen. Das ist letzten Endes das regulatorische Regime. Wir haben es im Podcast schon ein paar Mal angesprochen, was also Banken, insbesondere Banken hier, bestraft. Die müssen viel mehr Eigenkapital dann zurückhalten und Risk-Weighted Assets bilden, die eigentlichen RWAs im Finanzsektor, wenn sie eben mit Permissionless Blockchains interagieren und letzten Endes Assets auf Permissionless Blockchains halten in ihrer Bilanz. Ja, das ist so ein Punkt. Der andere Punkt, und das fand ich auch total spannend, Stefan, den hast du ja nochmal mit aufgebracht, ob es nicht viel sinnvoller wäre, wenn man dann sicherstellen kann, dass die Infrastruktur wirklich dezentral ist, die Applikationen sich anzugucken, ja, und nicht auf die Infrastruktur zu gehen. Und da ist es ja so, die Smart Contracts, die letzten Endes die Services govern, die auf einer Blockchain dargestellt werden, zum Beispiel eben auch DeFi-Protokolle, die können ja dann einen weiteren Whitelist Smart Contract nutzen, wo entweder Adressen hinterlegt sind, die mit diesem Smart Contract überhaupt erst agieren können oder längerfristiger sogar noch digitale Identitäten genutzt werden könnten, damit man hier sicher stellt, wer letzten Endes dahinter steckt, ja, wer das Ganze ist, dass da keine illicit Transaktionen stattfinden und dann eben auch non-custodial Wallets zu ermöglichen. Ja, das kann man natürlich auch durch so einen klassischen Whitelist-Ansatz machen, aber mit einer digitalen Identität ist das Ganze noch möglicher oder noch besser möglich. Und das waren ja so die beiden Punkte, die wir uns mal rausgenommen haben. Permissionless Blockchains wie auch Non-Custodial Wallets. Ich glaube, die haben wir wunderbar mal abgefrühstückt. Und was ich rausgehört habe, ist, dass ihr da jetzt eben aufgrund dieser Schwierigkeiten, in der die Industrie, aber auch die Regulatorik natürlich steckt, euch nicht für eine Permissionless Infrastruktur und nicht für Non-Custodial Wallets entschieden habt. Und dann würde ich vorschlagen, lass uns doch nochmal tiefer jetzt in deinen Vorhaben oder in euer Vorhaben abbiegen und zurück zum Produkt kommen. Das heißt, ja, welche Rolle spielt dann überhaupt die Blockchain für euch und was habt ihr da konkret vor? Also wir haben ja schon vieles angesprochen. Ihr könnt eine Art Stablecoin ausgeben, ob das dann nach E-Geld ist oder nach Tokenized Deposits. Oder ihr könnt ja zum Beispiel auch Stablecoins von Dritten nutzen. Das wäre ja auch eine Variante. Oder ihr könntet auch sagen, wir machen eigentlich gar nichts mit der Blockchain, sondern wir sind einfach nur eine Blockchain-freundliche Bank, ja, und sind zum Beispiel eine Blockchain-freundliche Bank für Stablecoin-Provider, die ja letzten Endes Gelder bei Banken halten müssen. Ja? Also viele unterschiedliche Varianten. Interessiert mich auf jeden Fall brennend, was ihr da konkret vorhabt.
Ich habe vor einigen Jahren mal gesagt, dass halt, wenn eine Blockchain nicht public und permissionless ist, dann ist es keine Blockchain. Ich bin froh, dass ich mir das nicht auf den Rücken habe tätowieren lassen. Nee, Spaß beiseite. Also Ich glaube, die Thematik ist auch wieder vielschichtig. Und zwar sprach ich ja etwas früher schon davon, wie man jetzt halt eben halt wie so ein Institut halt wirklich richtig nativ auf Blockchain aufbauen kann. Ich meine, ich bin ja als Unternehmer dann auch irgendwo Realist, ja. Also ich meine, man kann jetzt halt irgendwie nicht wie alles erzwingen, sondern muss manchmal halt einfach auch mehrere Schritte gehen. So der Plan, mit dem wir rausgekommen sind, ist halt einfach eben halt erstmal mit halt einer öffentlichen Blockchain zu experimentieren. Also in unserem Fall ist es eben Solana, weil wir auch eigentlich von vornherein halt immer sehr nah am Ökosystem dran waren. Ultimate Wallet, eben halt ein Solana Wallet. Und wie die Technologie einfach auch sehr spannend finden. Also halt eine Layer One, die zumindest halt irgendwie einen so hohen Durchsatz hat, dass man keine Layer Two dafür braucht. Also grundsätzlich ein spannender Ansatz. Und wir haben ja eben dieses langfristige Ziel, dass das, was wir machen, halt eben halt auch kompatibel sein soll mit Public Permissionless oder womöglich dann halt eben halt auch Public Permissionless irgendwann werden kann. Und wir wollen halt eben die Einlagen, die in der Bank liegen, technologisch eben halt irgendwie tokenisieren und halt eben halt quasi so wie halt jede Account-based Blockchain halt quasi halt eine Wallet-Adresse hat, wo halt eben halt entsprechende Token liegen.
Also Blockchain-Konten.
Genau, also diese Blockchain-Konten, so von der Idee her, wollen wir halt einfach eben hier halt auch nutzen. Und wenn ich jetzt mal so in die traditionelle Bankenwelt reingucke, was passiert da eigentlich, wenn ein Kunde sich einloggt und auf seine Bestände zugreifen möchte? Er muss sich halt irgendwie authentifizieren, autorisieren und dann kann er halt irgendwie sehen, was er möchte und dann muss er Transaktionen halt irgendwie entsprechend freigeben und in Anführungszeichen beweisen, dass er es tatsächlich war, der diese Transaktionen freigegeben hat. Da würde ich halt einmal sagen, da gibt es halt schon was von der Blockchain. Ja, also halt eben so dieses Secret, was jeder Nutzer hat, diesen Private Key, eine digitale Signatur zu erzeugen, wenn man jetzt eine Transaktion tätigt, was man dann so rückverifizieren kann und so weiter. Deswegen, das lag vor uns halt einfach auf der Hand, also insbesondere als wir uns mit dem Thema Core Banking auseinandergesetzt haben. Man kann jetzt halt ein traditionelles System nehmen und dann wieder nur einen digitalen Twin auf einer Blockchain haben, halt irgendwie mit einem Tokenized Deposit. Oder man kann jetzt halt einfach immer sagen, das Tokenized Deposit ist quasi die...
Ist die Einlage.
So, genau. Und wenn ich jetzt aber halt eben so ein System einsetzen möchte, und ich meine, man muss ja auch einfach ganz realistisch sein, wir sind in dem Prozess Richtung Banklizenz, also da kommen wahrscheinlich halt irgendwie auch noch einige Obstacles auf uns zu, mit denen wir jetzt so nicht rechnen, ja, weil wir jetzt natürlich hier totale Pionierarbeit halt irgendwie auch leisten, aber grundsätzlich wollen wir halt einfach ein paar mögliche Probleme von vornherein ausschließen und deswegen sagen wir jetzt halt erstmal in dem Moment, wenn wir jetzt halt irgendwie unser System auf einer, sag ich mal, kopierten Public Blockchain aufsetzen, die halt standardmäßig halt irgendwie genauso funktioniert wie halt irgendwie eine Public Solana Chain, dann sind wir natürlich halt erstmal von den ganzen Contracts, sind wir in den ganzen Anwendungen kompatibel dazu. nur halt, du musst halt wie durch eine Bridge durchgehen, um zu uns zu kommen. So, dann hatten wir aber das System, was wir da laufen haben, haben wir komplett unter Kontrolle. Wenn jetzt halt irgendwie der absolute Desasterfall käme, ja, also hatten wir das, hat irgendein so schwerwiegender Fehler, dass wir das irgendwie rollbacken müssen, ja, oder hatten wir nochmal auf Null gehen müssen oder hatten wir nochmal von vorne starten müssen, dann können wir das halt noch, solange es halt unter unserer Kontrolle ist. Deswegen glaube ich halt einfach eben, hatten wir auch so von diesem, sag ich mal, Geben und Nehmen, was man halt eben hatten wir natürlich dann halt auch mit der entsprechenden Aufsicht dann halt irgendwie auch tun sollte, dann glaube ich, ist es halt eigentlich erstmal so für uns beim Start der Kompromiss, dass wir halt die Technologie komplett unter unserer Kontrolle haben und dadurch dann halt irgendwie einfach diese Datenbank dann halt auch mal neu starten könnten. Was zwar nicht im Sinne der Blockchain ist, aber zumindest halt wie im Sinne des, wir starten jetzt halt eine Bank da drauf. Wenn wir jetzt halt irgendwie dann weiter nach vorne schreiten, also wie gesagt, man kann natürlich dann erstmal bridgen zwischen halt irgendwie halt einem System von uns und halt eben einer Public Blockchain. Man kann dann halt eben über kurz oder lang dann halt eben das System, was wir entwickeln, halt auch anderen Akteuren zur Verfügung stellen. Also halt irgendwie das könnten halt irgendwie unsere Kunden im Stablecoin-Bereich können direkt darauf integrieren. Wenn wir jetzt halt noch weitere Marktteilnehmer, irgendwie Exchanges oder Market Maker dazu nehmen, im Grunde genommen wird halt irgendwie die Chain, die bei uns läuft, zur API. Ja, also halt irgendwie vergesst alles, was ihr über REST APIs wisst. Ihr könnt halt einfach direkt on-chain agieren und das, was uns jetzt aktuell von der Public Solana Blockchain unterscheidet, ist, dass wir halt so basierend auf diesen Token-Extensions, die jetzt kürzlich gelauncht wurden, Weiterentwicklungen gemacht haben. Also wir haben halt zum Beispiel Confidential Accounts gebaut und Confidential Transactions, also halt irgendwie, dass man jetzt im Grunde genommen ein Bankkonto haben kann, wo man halt irgendwie den Kontostand nicht sehen kann, wenn man halt irgendwie nicht entsprechend autorisiert ist. Also eigentlich versuchen da halt irgendwie auch ein paar Probleme zu lösen, die Public Blockchains heute haben und die in meinen Augen halt irgendwie auch irgendwo den Mainstream noch abschrecken. Weil mein Beispiel ist halt immer, wenn jetzt halt irgendwie mein Nachbar sehen kann, wie welchen neuen Rasenmäher ich mir gekauft habe oder dass ich mir einen neuen Rasenmäher gekauft habe, weil er halt meine Adresse kennt irgendwie und mich da jetzt dann irgendwie stalkt, weil ich dem irgendwann mal irgendwie für das Bier halt irgendwie einen Euro überwiesen habe. Also ich glaube, das ist halt irgendwie eigentlich keine Welt, die halt irgendwie viele Menschen möchten, ja. Ja. So, und halt irgendwie so, es braucht halt so eine gewisse Confidentiality und Anonymität. Und da sind wir dann wieder so bei diesem Problem Monero und Co., ne, Privacy-Blockchains der ersten Stunde, glaube ich, halt irgendwie extrem auf dem absteigenden Ast, weil das halt irgendwie eigentlich nahezu überall inzwischen blockiert wird. Und weil es natürlich dann halt irgendwo, Idee ist gut, aber die Welt noch nicht dafür bereit. Man braucht halt irgendwo diesen Schulterschluss halt eben halt irgendwie aus sozusagen den verschiedenen Elementen. Und das ist natürlich irgendwo eine Instanz, irgendwo halt eine Form von Oracle, die halt irgendwie eine natürliche Person identifizieren kann. In meinen Augen sind da Verpflichtete nach GWG halt irgendwie prädestiniert für dieses Oracle zu spielen. Aber dann halt eben dann natürlich halt auch entsprechend die Identität on-chain halt als Dataset und dann halt eben die Transaktion und das Konto. Und insofern, wir planen halt eben das, was wir jetzt technologisch entwickeln, natürlich halt auch der Open-Source-Community dann halt wieder zurückzustiften. Das ist halt natürlich klar. Und wenn wir jetzt halt es schaffen, dass sozusagen das, was wir entwickeln und das, was es public gibt, quasi halt irgendwie parallel zueinander sich weiterentwickelt, dann haben wir damit natürlich dann halt langfristig irgendwie, wenn wir halt irgendwie weiter sind, wenn wir halt irgendwie halt auch irgendwie in den ersten IT-Audits gezeigt haben, was wir können, dass es halt alles funktioniert, irgendwie, dass es halt keine Schnapsidee ist, wenn es halt irgendwie dann halt auch mehr Marktakteure, regulierte Marktakteure dann die Technologie nutzen, dann können wir uns halt eben dann langsam wieder Richtung Public und Permissionless nähern, aber dann eben aus einem Setup heraus, wo eine Governance existiert, die halt eben für diese genannten Player einfach notwendig ist, um vielleicht halt auch zukünftig irgendwie eine DORA und anderweitige IT-Compliance-Rahmenwerke erfüllen zu können.
Das ist ja jetzt wirklich Alpha-News, die du hier, glaube ich, gibst, weil aus meiner Sicht ist das natürlich ein strategisch extrem guter Schritt, weil ihr ja damit quasi gewisse große Aufgaben, die die Public Blockchains noch vor sich haben, weil Confidentiality ist aus meiner Sicht das Key-Problem jenseits der Regulatorik, dass du B2B-Use-Cases jeglicher Natur eigentlich nicht so ganz im Freien spielen kannst. Natürlich super, dass ihr, wenn ihr diese Entwicklungsschritte auch zurückspielt zu Public Solana, da natürlich auch in der Community wahrscheinlich hohes Ansehen genießt und damit auch einen gewissen Einfluss vielleicht in Zukunft gewinnt, wo diese Reise hingeht. Also ich glaube, strategisch ist das ein sehr smarter Move. Frage trotzdem vielleicht noch dazu, um etwas tiefer reinzugehen. Mich interessieren ja mit DeFi diese Mehrwertdienste, die Finance Use Cases on top of Assets am Ende des Tages. Wie schwierig siehst du es oder wie viel Kontrolle verliert ihr dann doch im nächsten Schritt wieder, wenn jemand was mit seinen Assets machen will? Also in dem Moment, wo er dann staken will, passiert das ja dann eher auf Public Solana. In dem Moment, wo Lending, Borrowing passiert, vielleicht teilweise intern, vielleicht teilweise extern. Also hast du ja vorhin über diese Money Legos gesprochen. Wie funktionieren diese Money Legos mit so einem Private Setup zusammen?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem Punkt davor. Einfach nur, um das nochmal rauszuschärfen. Also ich glaube, technologisch irgendwie Privacy-Technologie zu bauen, das kann fast jeder. Ja, so das ist, da gibt es so viel Theorie und so viele Leute, die das machen. Ich glaube, das Entscheidende ist halt, dass du halt irgendwie ein Oracle hast, halt irgendwie was trustworthy ist, irgendwie was halt eben dann halt irgendwie ein Dataset irgendwie erzeugt hat, irgendwie mit dieser Technologie. Und das zusammen ist halt eben dieser Wert. Und das ist halt, also ich habe gerade eben so nach GWG-Verpflichteter genannt, das ist halt eigentlich das Schlüsselwort hier, weil also im Prinzip kannst du mir deinen Ausweis in die Kamera halten und ich kann dich identifizieren, aber in dem Moment, wenn ich diese Informationen dem Dritten weitergebe, dann bin ich schon nicht mehr vertrauenswürdig, weil ich ja quasi halt irgendwie kein reguliertes Institut bin oder kein Notar bin und so weiter. Und es gibt halt eben so diese, also im Geldwäschegesetz gibt es halt eben so diese Weiterverlagerungsthematiken, ja, so halt irgendwie, dass ich halt irgendwie auch KYC-Sharing machen kann. Ja, so hatten wir zwischen eben diesen verschiedenen Banken und Finanzdienstleistern und halt eben hatten wir alle, die nach GWG verpflichtet sind. Und ich finde, das ist halt so eben dieser Schlüssel, dass ich jetzt halt eben, ich habe sozusagen dieses Oracle und das ist sozusagen halt irgendwie auch vertrauenswürdig halt erstmal so bei Design. Und ich darf halt sogar halt irgendwie auch noch rechtlich halt irgendwie diese Daten weitergeben. Und das Medium, wo ich es weitergebe, könnte die Blockchain sein. Ja, und halt Und ich glaube, das ist halt so spannend. Also halt irgendwie die existierende Regulatorik und Gesetzgebung potenziell halt eben dafür zu verwenden, um halt irgendwie was weiteres draus zu machen. Genau, und jetzt muss ich mal kurz nachdenken, was nochmal die andere Frage war.
Die andere Frage ging in Richtung Money Legos, Private Assets, Public Services.
Das ist natürlich dann halt immer die Frage, da muss man natürlich dann halt immer wieder bridgen. Also als man erstmal grundsätzlich wäre es ja denkbar, dass wir halt irgendwie jetzt zum Beispiel für Lending, also halt auch von digitalen Assets jeder Couleur halt eben halt auch selbst eine Lösung zur Verfügung stellen können. Das wäre dann eben dann halt irgendwie auch einfach ein Contract bei uns im Netzwerk, in der Infrastruktur. Wir bräuchten natürlich irgendwo eine Custody-Lösung, um dann halt irgendwie quasi halt irgendwie auf unsere Chain zu bridgen und dann hast du da halt eben halt ein Asset irgendwie und das kannst du beleihen, halt was ich halt irgendwie, wo halt irgendwie ein Bitcoin hinterlegt ist oder halt irgendein anderes Asset. Das ist natürlich dann da auch wieder spannend, wenn man jetzt dann halt vielleicht dann irgendwann Reward Assets hat und vielleicht halt irgendwie auch klassische Finanzinstrumente, die man dann halt als Bank natürlich dann halt eben halt auch verarbeiten darf, wo man halt eben Depotbank sein darf und so weiter. Ich glaube, da ist es dann halt eben leichter, dann halt irgendwie auch in Zukunft so diese Form halt irgendwie von Bankdienstleistung, Finanzdienstleistung in technischer Form, dann halt eben halt wir auch weitere Assets zu erweitern. Und das finden wir jetzt halt erstmal spannend.
Und als Zahlungsmittel für diese möglicherweise eben Use Cases, die dann auch auf anderen Netzwerken stattfinden, wo dann auch das Zahlungsmittel, was ihr dann bereitstellt, wie ich es verstanden habe, als ja, Blockchain-basiertes Konto, wo die Blockchain natürlich aber auch wirklich so in den Kernbank-Bereich reinkommt, ne? Also es ist dann wirklich letzten Endes das Kontoführungssystem der Bank. Aber das ist ja letzten Endes dann auch das Settlement-Asset, ja? Also das wird genutzt, um zu zahlen und um zum Beispiel eben auch ein Lending-Protokoll jetzt gebridged auf der Public Solana-Chain zu nutzen. Jetzt ist natürlich aber auch, und wir haben das ja auch schon anfangs besprochen, einer der Kernpunkte von DeFi, die nicht vorhandene Pflicht, alle Wallets zu KYC'en, sodass du dann mit deinem Non-Custodial Wallet, was ja dann hier jetzt auch nicht der Fall ist, weil letzten Endes, naja, die Kontrolle wahrscheinlich weiterhin auch über ein Konto von euch läuft, aber dass dann eben diese Non-Custodial Wallets, die nicht KYC'd sind, auch einfach mit den Smart Contracts agieren können und dann natürlich auch dieser Token einfach übertragen werden kann, ja. Und da wäre jetzt meine Frage, wie geht ihr damit um? Und das ist ja so eine Debatte auch in dem regulierten, neu aufstrebenden Blockchain für Kerninfrastrukturthemen behandelte Problem. Ich sage immer Tokenized Deposits versus Deposit Token. Ich erkläre das nochmal, letzten Endes Tokenized Deposit ist einfach ein Blockchain-basiertes Konto, wo auch letzten Endes einfach nur die Bankkunden, die bei der herausgebenden Bank geonboardet sind, diese Balances in den Kontensystemen überhaupt halten dürfen. Wohingegen der andere Ansatz, und das liegt ja eigentlich auch Stablecoins zugrunde, ja so eine Art Inhaberinstrument ist. Jeder darf das halten, jeder darf das auch übertragen. Man kann eben mit den Lego-Blocks sehr effizient interagieren. Die Smart Contracts können miteinander kommunizieren und dann eben auch diese Balance halten. Das wird ja dann wahrscheinlich schwierig, oder? Mit einem Kontoführungssystem einer regulierten Bank das Ganze umzusetzen, dass dann wirklich jeder diese Balances in eurem Smart Contract halten kann. Wie geht ihr damit um? Spielt das eine Rolle oder wie blickt ihr da vielleicht auch auf die Zukunft, was zum Beispiel auch Shared KYC angeht? Du hast das ja auch schon genannt. Wie könnte das da vielleicht sogar helfen?
Also wie gesagt, meine Blickrichtung ist halt immer so dieses Schritt für Schritt für Schritt für Schritt halt irgendwie in die Zukunft. Man muss sich halt eben auch mal vor Augen führen, das, was wir machen wollen, ist ja primär erstmal B2B. Ja, so hatten wir reden hier von eben halt verschiedenen Unternehmen, die halt irgendwie wahrscheinlich in ein paar Jahren hatten wir alle Mika reguliert sein werden, irgendwie in Europa ansässig und so weiter sind. Also das heißt, das sind jetzt, sag ich mal, die Use Cases halt nochmal so ein bisschen andere. Ja, so hatten wir so, welche Formen von Übertragungen gemacht werden und wie da jetzt hatten wir einzelne Akteure sich dann halt irgendwie gegenseitig settlen. Also da sehen wir jetzt halt erstmal die Musik für uns. So diesen Retail-Case hat eben halt mit einem Non-Custodial Wallet, was ich halt wieder dran bin, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Das kommt sicherlich halt auch irgendwann noch in der Zukunft. Und ich meine, da hatte ich ja halt auch schon ungefähr mal beschrieben, halt, wie so die User Experience sein kann. Also halt, eigentlich will ich halt ja in Zukunft meinen Portable Bank Account haben, den ich halt irgendwie einfach irgendwo reinklemmen kann. Also ich hoffe, dass wir das halt dann auch irgendwann nochmal sehen von wem auch immer, der das dann halt wie baut. Genau, aber für uns erstmal dieser B2B-Fall halt erstmal der Ausschlaggebende. Ich meine, auch da kann es natürlich halt vorkommen, dass jetzt dann halt wie Übertragungen halt an andere Adressen gemacht werden, wie die vielleicht noch nicht whitelisted sind. Ich meine, hier gibt es ja dieses DZ-Bank-Paper, was dankenswerterweise von den Open Source, also quasi freigestellt wurde, so dass sich halt irgendwie die Community das anschauen konnte. Da sind so ein paar Ideen drin, die wir eben halt auch gesehen haben. Also, dass man halt irgendwie eine Übertragung machen kann und dann im Prinzip halt irgendwie so sich das Geld sozusagen einfordern kann, halt irgendwie, wenn man jetzt halt eben dann dann sozusagen dann onboardet halt irgendwie bei der Bank und dann halt sozusagen halt eben dann halt auch ein bekannter Akteur dann halt für die Bank wird. Also solche Wege gibt's natürlich, aber ich glaube, das kommt halt jetzt in diesem Business B2B-Bereich hat nicht so oft vor, dass man jetzt halt irgendwie Geld hat, irgendwie an eine Adresse schickt, die halt irgendwie noch nicht onboarded ist. Also das ist so der Use Case oder das Use Case Spektrum halt erstmal noch mal ein bisschen enger gestrickt. Aber ich stimme dir halt auf jeden Fall zu. Also ich glaube, die Königsdisziplin wird halt sein, dass man halt in Zukunft ein Zahlungsnetzwerk hat, auch eben, wo, sag ich mal, wirklich jeder regulierte Akteur angeschlossen ist, und damit meine ich nicht nur die Mika-Unternehmen, sondern halt auch dann so die Mifid-Welt, die neue Mifid-Welt, Banken und so weiter. Da gibt es definitiv Herausforderungen und wir sehen es jetzt für uns halt erstmal so, die Tokenized Deposits und halt erstmal unsere Bankeninfrastruktur und Akteure zu onboarden, das ist halt schon mal ein guter erster Schritt. Ja, also halt einfach auch, um zu zeigen, die Technologie funktioniert und das ist halt irgendwie attraktiv, das bietet Vorteile auch gegenüber sag ich mal, den Alternativen. Und wenn dann halt eben diese Akteure anfangen, halt irgendwie diese Blockchain vielleicht auch für mehr zu nutzen, also vielleicht hatten wir auch eigene Smart Contracts zu entwickeln, eigene Dapps zu entwickeln, quasi wie in so einem Enterprise Dapp Store, das ist dann halt, wie sag ich mal, so die nächste Ebene. Ich meine, da kann halt natürlich halt auch ein Ökosystem entstehen, das ist dann so, sag ich mal, das nächste oder die nächste mögliche Zukunft, die passieren kann. Und wenn jetzt halt irgendwie da, sag ich mal, wenn die Party irgendwie losgegangen ist, dann wollen halt irgendwie auch alle dahin. Ne? Und halt irgendwie, und das ist so ein bisschen, glaube ich, halt auch der Unterschied jetzt von, sag ich mal, unseren Gedanken gegenüber denen, die auch jetzt inzwischen schon seit Jahren halt irgendwie schon einfach wertvolle Grundlagenarbeit leisten und sich halt eben Gedanken darüber machen, wie kann man jetzt halt eben halt auch so ein Deposit-Token-System aufsetzen und halt auch Multibank machen und so weiter. Nur ich glaube halt irgendwie, solange halt einfach der Use Case halt einfach irgendwie oder der Business Case vielmehr halt einfach noch nicht gegeben ist. Also dieses, hey, wir würden Millionen, Milliarden irgendwie an Euro sparen, wenn wir das jetzt nutzen, oder irgendwie neue Zielgruppe und so weiter. Ich glaube, solange wird das halt einfach im Experimentierstadium bleiben. Und irgendwie deswegen sagen wir halt, irgendwie, wir versuchen jetzt halt erstmal diese Party zu kreieren, halt eben von eben in der Zukunft regulierten Playern nach Mika. Und wenn da halt was los ist, dann werden halt eben halt andere mitmachen wollen. Und ich meine, was uns jetzt hier nicht vorschwebt, ist jetzt halt irgendwie so diese sozusagen zentrale Technologie zu machen irgendwie und wir dann nachher das Microsoft irgendwie von früher irgendwie der Banken werden, ja, irgendwie wo alle irgendwie Schmerzen haben. Also hatten wir also eigentlich, ich glaube halt irgendwie, dass es halt irgendwie für alle und halt auch für uns wertvoller ist, halt einfach eben dann halt irgendwie so diese Technologie, wenn es dann halt soweit ist, wenn es halt attraktiv ist, wenn der Business Case stimmt, dann halt eben dann halt irgendwie auch weiter zu verteilen, mehr Stakeholder halt eben reinzuholen. Und weil dann nämlich halt letzten Endes, so erst ist ja die Mika-Welt da, dann irgendwann ist so diese, sag ich mal, neue Mifid-Welt, also halt irgendwie mit digitalen Wertpapieren, dann halt eben halt irgendwie auch am Start und vielleicht halt auch irgendwie mit interessanten Volumina. Und ich glaube, dass spätestens dann wird man sich halt eben fragen, okay, welches digitale Geld brauche ich? Und ich hoffe, dass wir bis dahin dann halt eben halt irgendwie auch eine attraktive Lösung gebaut haben und sind da halt auf jeden Fall offen, halt irgendwie auch mit anderen Banken zu kooperieren und zu gucken, wie man das gemeinsam aufziehen kann.
Ich habe nochmal eine Frage zur Strategie und ich weiß nicht, ob du sie beantworten willst oder nicht, aber ich spüre so ein gewisses oder ich sehe so ein gewisses Pattern, dass jetzt mehr und mehr regulierte Anbieter sich schon sehr stark an diesen Public-Infrastrukturen orientieren und eine Private-Infrastruktur aufbauen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Also man hat so den Eindruck, die Netzwerkeffekte dieser Public-Blockchains, die sind super attraktiv. Jeder bereitet sich auf diese große, vereinheitlichte Welt vor, sofern denn die Eingangsbedingungen gegeben sind. Und das ist dann auch ein gutes Argument, auf eine Private Blockchain zu setzen, um nochmal auf das Tattoo von vorhin zurückzukommen. Ich glaube, dieses Interfacing ist, glaube ich, hier das zentrale Element. Also wenn es diese Public Permissionless Welt überhaupt nicht gäbe, würdest du dann trotzdem eine Private Blockchain bauen? Oder würdest du sagen, dann gibt es vielleicht doch noch effektivere Möglichkeiten, eine Bank modern zu bauen?
Ja, also ich glaube ja auch erstmal, also dezentral heißt ja halt auch immer, dass es halt so eine, dass du so eine Hub-and-Spoke-Architektur hast. Da gibt es ja diesen berühmten Post von Vitalik irgendwie, dass dezentral nicht Peer-to-Peer heißt, sondern halt irgendwie, dass du eigentlich so diese so eine Hub-and-Spoke-Architektur hast. Was man jetzt ja schon sehr stark in der Ethereum-Welt sieht mit den Layer 2s. Ja, so die Layer 2s haben halt einfach ein anderes Security-Konzept als die Layer 1. Irgendwie im Cosmos-Bereich so mit Dapp-Chains und so weiter. So, es ist halt irgendwo entwickeln sich halt einfach Inseln, halt irgendwie, die irgendwo so auch so ein bisschen applikationsbasiert sind irgendwie und wo du dann halt eben die Interoperabilität eben so zwischen diesen Inseln schaffen musst, also halt irgendwie durch irgendwelche Cross-Protokolle oder Cross-Chain-Communication-Protokolle und so weiter. Also da, ich glaube halt irgendwie, es wird nicht die eine Technologie geben, sondern es wird halt einfach irgendwie mehrere geben und die werden irgendwo miteinander agieren. Und ich meine, selbst wenn man aufs heutige Bankensystem guckt, dann ist es ja so, dass halt irgendwie du hast halt wie SEPA irgendwo als Verbindungsinfrastruktur und das Kernbankensystem ist die Layer 2. Ja, also halten wir so, also irgendwo so diese Architekturen, die gibt's heute schon und die wird's halt irgendwie morgen, dann hatten wir auch mit anderer Technologie geben. Ich sehe es halt einfach eben halt so, Blockchain bietet halt einfach so viele technologische Vorteile. Also halt einfach eben so diese auch Nicht-Änderbarkeit von Daten, diese radikale Transparenz, irgendwie diese, sag ich mal, ja, sehr exzessive Nutzung von Kryptographie und Proofs und so weiter. Und ich glaube halt einfach, dass man allein schon, wenn man jetzt halt irgendwie intern so eine Blockchain als Datenbank benutzt, auch schon wieder sehr, sehr interessante Audit-Trails halt irgendwie legen kann. Ja, also halt irgendwie das, so die Technologie lässt sich irgendwie vielleicht sogar mathematisch irgendwie verifizieren, irgendwie, dass sie halt irgendwie so immer das macht, was es halt irgendwie machen soll. Dann hast du natürlich halt eben so diese Nicht-Änderbarkeit irgendwie der Daten und in einem zeitlichen Ablauf und so weiter. Ich glaube, ich meine, ich habe zu Solaris-Zeiten damals hatten wir schon bei der ersten IT-Strategie von Compliance as Code gesprochen. Also halt eigentlich damals noch unter diesem Gesichtspunkt, dass halt irgendwie Compliance tendenziell halt irgendwie Unternehmen langsamer macht. Ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Natürlich bei Banken halt irgendwie auch notwendig ist, ja. Also halt irgendwie, das steht außer Frage. Aber so ein Tech-Unternehmen, also auch gerade ein Tech-Unternehmen mit Banklizenz, möchte natürlich sich schnell weiterentwickeln und bewegen und agil bleiben. Und da kam so dieses Compliance as Code als erste Idee halt irgendwie in den Kopf, dass man halt irgendwie versucht, halt irgendwie so eine Spotify-Engineering-Organisation zu bauen mit der Compliance, die halt irgendwie eine Bank hat. Also halt eben natürlich dann mit Audit Trails und so weiter. Und ich dann halt eben das Gefühl hatte, je mehr man automatisiert, Ja, so dass man halt irgendwie, was weiß ich, wenn der Entwickler auf die Produktivumgebung keinen Zugriff hat, irgendwie dann muss man die halt auch nicht extra schützen. Ja, so halt irgendwie. Also das heißt, es gibt einfach so ein paar Prinzipien, halt gerade in der IT-Compliance, die ich halt einfach programmatisch enforceable machen kann. Ja, und halt irgendwie, und irgendwie, wenn ich dann halt auch noch den Computer entscheiden lasse, und hier kommen wir jetzt eben so zu Blockchain und Smart Contracts, halt eigentlich als in meinen Augen die wahrscheinlich irgendwie purste Form von Compliance as Code. Also ich schreibe so ein Programm, so ein Smart Contract, ich packe den auf die Blockchain, ich kann das dann halt nicht mehr ändern. Das kann ich, das, der Code ist Open Source, den kann halt jeder überprüfen, den kann halt auch, was weiß ich, nicht nur der Auditor überprüfen, sondern noch der nächste Auditor und noch einer und dann noch das sozusagen Amnesty International für Smart Contract Compliance, ja, die gucken da halt auch nochmal mit einem unabhängigen Auge drauf. Und der Computer führt es ja dann immer so aus, wie er soll. Ja, also halt irgendwie, wenn irgendwie Alter größer 18, dann, keine Ahnung, darf er ein Auto vermieten. Wir Menschen sind halt potenziell halt einfach immer vertrauensunwürdig. Ja, also halt irgendwie, wir wissen, dass wir nicht über die rote Ampel gehen sollen, wir machen es trotzdem. Wir wissen, dass wir halt irgendwie die Wege im Park nutzen sollen, wir nehmen trotzdem irgendwie den Weg über den Rasen und dann ist da irgendwie so ein Trampelfahrt. Und halt irgendwie so ein Computer macht das nicht. Und deswegen ist es irgendwo so diese ganze Fortsetzung hatten wir eigentlich, hatten wir, seitdem ich mich halt irgendwie mit Banken, Dienstleistungen und Compliance und Regulatorik auseinandersetze, hat, dass ich halt einfach eben glaube, dass man halt eben so mit dem, was wir jetzt bei Blockchains haben, also halt eben öffentlich einsehbar, super transparent, Kryptografie genutzt bis zum Exzess und dann halt eben halt auch noch diese Programme, die statisch auditierbar sind und halt irgendwie einfach die Finanzdienstleistungen zu 100% automatisieren. Das sind halt einfach alles solche Prädikate, wo ich halt einfach glaube, dass man damit halt einfach, glaube ich, halt auch irgendwie die besseren Finanzdienstleistungen halt irgendwie bauen kann in der Zukunft. Und dort irgendwo muss man zeigen, dass das geht. Und das wollen wir jetzt sozusagen halt aus dem Kleinen ins Große halt einfach zeigen.
Sehr, sehr, sehr spannend. Aber Peter, was würdest du denn jetzt unseren Zuhörern empfehlen? Also wir hören jetzt diese ganze schöne Zukunftswelt, alles automatisiert, klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen wie böhmische Dörfer und man hat ganz andere Alltagsprobleme wahrscheinlich heutzutage in der Bank. Was macht denn ein traditioneller Player jetzt als nächstes nach deiner Meinung?
Ja, das sage ich auch schon seit langem. Ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen in Banken, auch in höheren Ebenen, für die halt wie Blockchain hat noch immer Kryptowährungen und irgendwelche Dogcoins und irgend so ein Schrott halt irgendwie halt ist. Davon muss man sich halt einfach immer lösen. So, und halt irgendwie, und das ist halt so, wenn ich halt irgendwo auftrete und halt irgendwie erzähle und so weiter, ist das irgendwie immer mein Hauptanliegen. So ein bisschen so das Wording zu benutzen, was halt bekannt ist, also IT-Compliance und so weiter, und dann halt einfach zu erklären, wie man jetzt halt so diese neuen Konzepte halt einfach darauf anwenden kann oder wie man das sozusagen halt eigentlich zu was Besserem dann kommt. Und ich glaube, das schaffe ich halt deswegen, weil ich mich irgendwo so auch von diesem ganzen Krypto-Thema irgendwie lösen kann und halt irgendwie einfach neue Schlussfolgerungen ziehe. Ich glaube, wenn man jetzt halt irgendwie, ich sage mal, quer durch das ganze Reglement, also halt irgendwie, ob es jetzt irgendwie Banken oder klassische Player, Aufsichtsbehörden, vielleicht auch einige Politiker, muss man definitiv sagen, dann sollte man halt einfach so schön das Thema halt auch ist, irgendwie, was ich Bitcoin und Co., aber auch faszinierendes Thema, ist auch der Name des Podcasts, ja. Das muss man dann einfach mal so ein Stück weit an die Seite schieben und sich dann einfach so die Essenz halt einfach anschauen. Und da steckt halt einfach wahnsinnig viel drin. Da steckt auch wahnsinnig viel drin, was wir halt alle, was halt irgendwie jetzt regulierte Unternehmen halt auch von Bitcoin lernen kann. Irgendwie aber auch irgendwie sozusagen einiges, was es sozusagen lernen kann, indem es halt das nicht so macht, wie halt irgendwie der Bitcoin. Ja, und deswegen, ich glaube, so geht halt Weiterentwicklung. Und deswegen kann ich da halt auch nur, ja, also halt immer anregen, sich halt mit der Thematik auseinanderzusetzen und natürlich auch gerne sich irgendwie auch an Diskussionen zu beteiligen, Kontakt aufzunehmen, wie auch immer. Also ich glaube, die Community, also jetzt insbesondere, da sehe ich halt eben halt Banken halt auch als einen sehr wichtigen Schlüssel an, also um jetzt das ganze Thema zur Masse zu bringen. Ja, und halt irgendwie, dass auch dann irgendwie die Masse von, sag ich mal, sicheren Anwendungen profitiert und vielleicht hatten wir mehr Automatisierung, Kostenersparnissen, weil man halt irgendwie mehr automatisiert, dann und vielleicht hatten wir das halt auch dann sozusagen, was kann man halt irgendwie dem irgendwelchen Hunde Meme-Coins entgegensetzen? Ja, Real-World Assets, ja. Also ich meine, das ist halt eigentlich der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, dass man sich da engagiert und da ist das Rennen definitiv noch nicht abgefahren. Deswegen glaube ich, jetzt oder nie.
Ja, wir haben jetzt wahnsinnig vieles Spannendes gehört. Also vielen, vielen Dank auch für diese spannenden Insights. Ich schaue mal auf die Uhr, wir sind schon ganz schön vorangeschritten und ich versuche nochmal, wie auch in dem letzten Teil, das Gesagte zusammenzufassen oder irgendwie auf Punkt zu bringen. Das ist natürlich nicht möglich, nicht so einfach möglich, aber ich tue mal mein Bestes und versuch's mal. Also was wir von dir gehört haben und jetzt auch eben gerade nochmal zum Schluss, es geht eigentlich viel mehr um IT-Architektur und letzten Endes das Kernbankensystem, wofür ihr die Blockchain letzten Endes nutzen möchtet. Ja. Das heißt also, die Prozesse, die eine Bank durchführen muss, und das fängt vielleicht von bei einer Identitätsverwaltung an, dann aber natürlich auch zur Kontenverwaltung und die Prozesse rund um die Zahlungen, wo kryptografische Methoden der Blockchain dann genutzt werden, möchtet ihr also zum Kern der Bankinfrastruktur machen. Ja, das ist also ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, wir geben einfach ein Asset aus, wie zum Beispiel ein Stablecoin, was dann auf einer bestehenden Infrastruktur läuft, sondern ihr sagt, wir bauen auf der Infrastruktur komplett auf und setzen all unsere Systeme auf dieser neuen Infrastruktur auf. Und Teil dieser Value Proposition ist dann eben auch die Herausgabe eines Settlement Assets, was dann in dem Fall einfach Einlagen sind einer Bank, die eben in Konten geführt werden, die ja auf meiner, in dem Fall jetzt erstmal Private Blockchain sind. Ja. Und was ich auch noch mitgenommen habe, ist, es geht euch erstmal sozusagen, man könnte jetzt aus der Bankensprech kommen, es geht erstmal um Book-to-Book-Transfers, ja, also sozusagen Transfers von Kunden, die bei euch geonboardet sind, die sich dann hier entsprechend über diese neuen Wege die Gelder ja zuschicken können und auch Transaktionen tätigen können, aber wahrscheinlich sicherlich ja nicht nur Payments, sondern dann auch in weitere Use Cases diese neuen Settlement Assets einsetzen können. Da baut ihr auch darauf, dass ja die Leute von der Party hören, die ihr da startet und dann zu euch zur Party kommen und dann auch andere Lösungen noch aufbauen auf eurer Infrastruktur, plus aber auch immer die Interoperabilität auch zu den Public-Netzwerken im Hinterkopf zu halten. Ja, langfristig könnte man dann sagen, man eröffnet dann auch die ja Kontenstrukturen für Nicht-Kunden, die sich dann aber dennoch irgendwo KYC'en müssen. Also entweder bei euch oder aber auch bei anderen, wenn man da eben auch so einen Shared KYC-Ansatz mal ansetzen kann und darauf aufbauen kann, um dann also wirklich raus aus den bestehenden Zahlungsverkehrssystemen, wie zum Beispiel einem SEPA-Zahlungsverkehrssystem zu kommen, hin zu einem komplett neuen Zahlungsverkehrssystem, was auf einer ganz neuen Infrastruktur aufbaut, die eben ja euer Kernbankensystem letzten Endes auch wurde, um dann möglicherweise in Zukunft das Ganze dann eben auch noch stärker wieder, und da kommen wir ja von Anfang her vom Podcast, in Richtung Public Chains zu bewegen, wenn zum Beispiel Transparenzprobleme, die wir heute auf Public Blockchains haben, gelöst sind, wenn gut Skalierbarkeit ist, vielleicht bei Solana jetzt nicht ganz das Problem, aber ja, eben die Public Blockchain auch in der Lage ist, solche Prozesse dann letzten Endes abzuwickeln. Ja, das waren so meine Kernpunkte, die ich mitgenommen habe. Ich hoffe, das war zumindest in der Kürze gut dargestellt. Aber das ist, finde ich, schon wirklich ein ganz anderer Ansatz. Das ist, finde ich, total spannend. Das ist letzten Endes auch das, womit sich, glaube ich, die regulierte Bankenwelt langsam immer mehr beschäftigt. Ja, dass man eben auch in dem Fall sicherlich private Blockchains, häufig dann irgendwie auch so Ethereum-Versionen, ja, ein Hyperledger Besu oder Quorum, das wäre dann auch ein, ich sag mal, eine Vergleich zu dem, was ihr macht mit Solana, nutzt, um eben auch Konten wirklich zu führen, ja, wo das dann auch wirklich die echte Wahrheit ist, ja, das ist das echte Kontoführungssystem, was dann natürlich auch in die Downstream-Systeme reingeht. Der Nachteil bei bestehenden Banken ist, die müssen ihre bestehenden Systeme dann natürlich auf diese neue Technologie bringen, beziehungsweise die Anschlüsse herstellen, wohingegen ihr sagt, wir gehen jetzt aufs Greenfield und wir bauen das alles neu und nutzen letzten Endes den neuen Tech-Stack, unsere gesamten Prozesse letzten Endes darauf aufzubauen. Ja, also ein Blueprint, sage ich mal, für all das, worüber sich viele Banken weltweit, glaube ich, aktuell Gedanken machen, aber eben nur aus dem Ansatz des Kontoführungssystems. Und ihr sagt, wir machen da noch viel, viel mehr darüber. Und das Kontoführungssystem ist nur ein Teil des Kernbankensystems letzten Endes, ja. Genau, und dann könnt ihr natürlich auch Produkte anbieten, wie zum Beispiel Reservemanagement für Stablecoins, was dann einfach eine Einlage ist, die gemanagt wird bei euch, aber ihr nutzt halt auch dafür Blockchain, ja, im Hintergrund als neues Kernbankensystem. Das wäre so mein Takeaway, Stefan, aber natürlich auch Peter. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was ergänzen möchtet oder was noch fehlt, aber das war für mich so die Essenz, ja.
Ja, ich will jetzt nicht riskieren, dass ich wieder zu lange rede.
Ja, aber ich finde es eine tolle Bestätigung. Ich habe in letzter Zeit mit vielen Kunden geredet, die Sorge haben, auf Cloud-based Banking aufzuspringen, wo ich gesagt habe, naja, vielleicht ist Token-based Banking der nächste Schritt und ihr könnt leapfroggen. Vielleicht gar nicht so schlecht, eine Version auszusetzen und dann gleich auf die krasse Innovation zu setzen. Also vielleicht machst du auch einigen Player in Hoffnung mit deiner Aussage.
Das könnte man vielleicht nochmal hervorheben. Also man sollte sich jetzt einfach überlegen, also wo läuft halt die Zukunft ab? Ja, und ich meine, wenn man jetzt halt einfach mal schaut, wie welche neuen Gesetze im Finanzbereich sind halt dazugekommen. Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie eine MiCA-Verordnung, wie gesehen, und wir haben, dass ich halt wie elektronische Wertpapiergesetze halt in verschiedenen Ländern gesehen, wo halt ja eben halt wie auch eine Blockchain halt wie das führende System halt eben halt wie für die Verwaltung der Eigentümer dann halt wie auch fungieren kann. Also das heißt, ich glaube, da passiert auch eine ganze Menge juristische Innovation. Insofern, wenn man jetzt so von einer Zukunft ausgeht, wo halt einfach eben jedes Asset halt irgendwie entweder einen digitalen Twin oder vielleicht halt auch eben das native Asset halt eben hat irgendwie und das halt alles token-based ist, dann macht es, glaube ich, halt einfach, und das ist jetzt einfach unser Gedanke, wenn wir eben davon ausgehen, dass diese Zukunft kommt, dann können wir auch eben nativ darauf aufsetzen, ja, dass man jetzt halt eben nicht wieder einen Adapter oder irgendwie einen Translator braucht, irgendwie zwischen sozusagen irgendwie innerer Welt und äußerer Welt. Wenn wir sozusagen innere Welt gleich äußere Welt, ich glaube, das ist so das Mantra halt, was man dann halt da eben halt an die Zukunft stellen kann. Ich glaube, ja, ich hatte auch im Laufe des Podcasts schon gesagt, also das Feld ist sicherlich noch nicht verteilt. Irgendwie, da gibt es, glaube ich, halt immer noch eine ganze Menge Dinge, wo man aufspringen kann. Also insofern lohnt es sich damit zu beschäftigen.
Ja, total spannend. Also von meiner Seite würde ich sagen, wir haben so viel gehört, das muss man erstmal alles verdauen. Aber super, super spannende Einsichten, die du uns da gegeben hast. Vielen Dank dafür. Wir sind jetzt schon ganz schön in der Zeit fortgeschritten. Stefan, ich würde aber dennoch nochmal auch das Wort an dich geben. Hast du noch einen letzten Punkt, den du noch mit aufbringen willst?
Nee, ich glaube, ich will das Fass jetzt nicht mehr neu aufmachen. Wir könnten hier, glaube ich, noch stundenlang weiterreden, aber war wirklich, glaube ich, eine super Episode. Wir haben viel gelernt und vielen Dank, Peter, für deine Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
Das bestimmt, würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao. Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.